Wir reden jetzt über das Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich live aus der Mixed Zone mit Michael Postel. Er steht neben mir, alle, die bei YouTube mit dabei sind, sehen es. Alle, die bei YouTube mit dabei sind, sehen es. Ich kann schon nicht mehr sprechen. Legen wir einfach los.
Und nun der Rasenfunk.
Il y a du monde, il y a du monde, il y a Trezeguet. Ah oui! L'équipe de France est championne d'Europe. L'équipe de France est championne d'Europe grâce à Pires et Trezeguet sur ce.
Alles zur EM der Männer.
Wer macht alles möglich, auch direkt nach Schlusspfiff, wenn er noch arbeiten muss? Wir müssen vielleicht unterbrechen, wenn hier ein französischer Spieler kommt. Michi Postel vom Kicker, schön, dass du da bist.
Dankeschön, ich bin sehr gerne dabei.
Ja, wir nehmen hier in einer ganz neuen Umgebung auf. Ich bin gespannt, wie es für euch klingt, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind hier mitten in der Mixzone am Rand, das heißt, das Stimmengemurmel dahinter, das sind die Kolleginnen und Kollegen. Michi, lass aufs Spiel blicken. Am Ende gewinnt Spanien das mit 2-1 in einem Spiel zweier Hälften. Sie waren sehr unterschiedlich. Was hat denn gefehlt, deiner Meinung nach, in der ersten Hälfte bei Frankreich?
Definitiv die Präsenz im Mittelfeld. Frankreich hatte ein Mittelfeld mit Tchouaméni als einer Sechs, als einem abgebenden Sechser, der sich auch mal hart fallen lassen. Und mit zwei Achtern, Rabiot und Conte, die nicht an ihre Leistungsgrenze gekommen sind. Rabiot noch deutlich weniger als Conte. Der hat heute wirklich einen gebrauchten Tag gehabt. Ist nicht ins Spiel gekommen, hat viele wichtige Zweikämpfe verloren. Und dann gerade in so einem Spiel gegen Spanien, die im Mittelfeld eine absolute Übermacht sind, mit einem Rodri, der eine unglaubliche Präsenz hat, eine unglaubliche Ruhe am Ball, der alles mit einer Effizienz auch gemacht hat. Und dann hast du natürlich, dann hast du kaum eine Chance eigentlich, wenn du da so abgekocht wirst teilweise. Und Rabiot hat sich da oft abkochen lassen. Und so hat sich dann auch das Spiel entwickelt. Also die haben dann zwei Aktionen gehabt, die Spanier, beide im Mittelfeld entstanden. Und dann ist es halt gefährlich geworden und dann hatten sie keine Chance. Auch wenn die Abwehr eigentlich gar nicht so schlecht stand von den Franzosen. Mhm. Aber ja, so konnten sie dann das Spiel verlieren.
Aber glaubst du, dass man an diesem Ansatz nochmal gesehen hat, warum Julian Nagelsmann in Manndeckung gehen wollte gegen Spanien? Weil das war ja das Erstaunliche. Sie haben es dann, später haben sie es so ein bisschen umgestellt. Ich würde sagen, ab dem 1-2, da war dann Rabiot, Olmo zugeteilt und Conte müsste auf Rodri gewesen sein, muss ich gleich nochmal in meine Notizen reingucken. Aber anfangs haben sie es ja nicht versucht, so mit so einer klaren Manndeckung zu machen. Mhm. Und gerade Olmo, der ja quasi super gut da drin ist, er geht vor in die Kette, er geht zurück aus der Kette, er geht vor in die Kette und Rabiot hat ihn immer übergeben. Er hat auch immer nach hinten gezeigt, hier übernimm du ihn, aber er hat ihn nicht immer wieder aufgenommen, wenn er dann wieder zurückkam.
Hat's hängen geklappt, ja.
Also war das vielleicht nochmal ein Plädoyer für den Nagelsmannschen Ansatz, dass du sie mannbezogen rauspresst?
Boah, ja, man kann so sehen, Frankreich hat ja versucht auch teilweise auch im Raum zu decken und hat dann einen riesen Raum da hinten hinter sich freigelassen. Also da waren teilweise Löcher drin in der Defensive, also zwischen Abwehr und Mittelfeld, sodass eine Manndeckung ja, wäre womöglich sinnvoll gewesen, aber da sind sie dann doch, glaube ich, ihrer Stärken zu bewusst, dass die Franzosen, die eigentlich einen sehr pragmatischen Ansatz wählen, also es wäre pragmatisch gewesen, es wäre sogar demnach konsequent gewesen, auf eine Manndeckung zu setzen, aber sie wissen eben auch, dass sie trotzdem, es sind ja trotzdem Namen, ne? Es ist ja trotzdem Rabiot, es ist trotzdem ein Conte, es ist trotzdem ein Tchouaméni, die dann komplett gebunden gewesen wären. Und,
also meinst du, es war eher so ein Vertrauen auf die eigene Stärke, dass man es auch anders lösen kann?
Das glaube ich schon, ja. Ich kann jetzt nicht beim Didier Deschamps in den Kopf schauen, das kann, glaube ich, keiner. Er macht manchmal Sachen, die völlig überraschend sind, gerade in dieser EM mit seinen Startaufstellungen, mit seinen Rollenzuteilungen auch. Aber hier glaube ich, dass das ein Grund gewesen sein könnte, ja.
Aber jetzt ist ja Frankreich sogar noch in Führung gegangen. War denn das für dich auch dem Spielverlauf entsprechend?
Gut, am Anfang schon, ja. Am Anfang haben sie nicht schlecht gespielt. Am Anfang hatten die Franzosen auch noch mehr Zugriff auch im Mittelfeld. Und ja, das war ja kein taktisch herausgespieltes Tor. Das war eine gute Flanke. Kolomoani ganz schwach gedeckt. Muss ja nur noch den Kopf hinhalten und macht dann das Tor. Ja, es war jetzt nicht das Ergebnis einer taktischen Glanzleistung. Es war eine gute Flanke, es war ein guter Kopfball, ja. Aber ich finde, dass das zu dem Zeitpunkt war es auch verdient im Grunde. Es war ja noch nicht lang gespielt, aber da haben beide Mannschaften relativ viel gemacht fürs Spiel, die Franzosen einen Tick mehr und haben dann auch getroffen und danach ging es halt bergab, ne?
Ja, ich meine, keine taktische Glanzleistung, aber ich versuche gerade hier meine Notizen zu finden. Ich weiß gerade nicht mehr, wer hat den Pass aus dem Zentrum rausgespielt auf Mbappé?
Das war Dembélé, das war eine gute Verlagerung.
Genau,
der spielt da auf links. Ja, ja, natürlich war es gut. Ich meine, aber da war jetzt niemand, den er arg überspielt hätte. Das war, glaube ich, so ein halb hoher Ball. Mhm. Also da war niemand dazwischen, dass er jetzt ganz krass gedeckt gewesen wäre auf der linken Seite der Mbappé. Es war jetzt kein wahnsinnig schwerer Pass. Ja, natürlich war es eine gute Verlagerung, aber das darf man auch mal von dem Dembélé erwarten, finde ich.
Ja, und dann kommt eben dieses Ausgleichstor, dieser irre Schuss von Jamal zum 1:1, bei dem es eigentlich so ist, also ich habe die Szene gesehen und dann dachte ich mir, ich war noch mit Notizen beschäftigt, dachte ich mir, hatten sie wieder Unterzahl, weil das war was sie immer wieder auf dem Flügel hatten. Jamal ist nach innen gezogen, Navas stand sehr, sehr breit und dann ist oft noch jemand mit dazugekommen. Das war dann manchmal Rodri, manchmal Ruiz, wie sie es halt so machen. Und dann war es manchmal ein 3 gegen 2 in so einem halbrechten Raum. Mhm. Aber das war es gar nicht. Beim 1-1 hatte Frankreich super viele Spieler im Zentrum und ist einfach zu
nachlässig. Rabiot war viel zu weit weg. Hat sich, glaube ich, das war bei dem Tor auch, dass er sich kurz zuvor hat überspielen lassen.
Ja.
Also, wie gesagt, er hat ja eine grundsätzlich sehr schwache Leistung gezeigt und gerade da ist es deutlich geworden.
Wir müssen ein bisschen leiser sprechen, weil jetzt sind hier die ersten Spanier.
Oh nein.
Aber ich glaube, das kriegen wir trotzdem hin. Ich meine, gut, über den Schuss müssen wir nicht sprechen. Das war natürlich
absolut. Das war Weltklasse, ja. Also definitiv.
Fantastisch. Jüngster Spieler, jetzt noch jünger als Pelé, der bei einem WM und bei einem nationalen Turnier, also EM kann es ja bei Pelé nicht sein, getroffen hat.
Absoluter Wahnsinn, ja.
Und warum fällt dann so schnell das 1:2 aus französischer Sicht?
Die Franzosen sind es, glaube ich, also ich glaube, das war sogar das erste Mal, dass sie jetzt in den Rückstand geraten waren in dieser EM. Sie sind es nicht gewohnt, sie mussten erstmal mit der Situation klarkommen, sind es nicht. Und dann waren sie halt teilweise ungeordnet und haben ihre Zweikämpfe einfach nicht verloren, nicht gewonnen. Ich glaube, beim zweiten Mal waren dann Tchouaméni und Rabiot mit dabei, haben beide nicht gut ausgesehen. Und dann ist der Dani Olmo, glaube ich, dann in den Strafraum rein und hat halt das Tor gemacht. Obwohl, ich glaube, doch, es wurde ihm dann, glaube ich, im Nachhinein noch zugeordnet. Also zuerst war es ein Eigentor von Koundé, aber er wäre so oder so reingegangen, der Ball. Deswegen, genau. Also ich glaube einfach, dass er A, mit der Situation in diesem Turnier noch nicht konfrontiert waren. Und dann auch diese Unordnung ein bisschen im Kopf auch. Und einfach, wie gesagt, also Rabiot hatte einen schlechten Tag. Mhm. Der hat es gar nicht gut gemacht heute und dann wurde halt das zweite Mal überspielt. Naja, das passiert dann schnell hintereinander. Die Spanier waren gerade in dem Flow und haben das dann auch einfach gut gemacht. Ne? Also gegen so eine Qualität. Ich finde Dani Olmo sowieso ist ein Wahnsinnsspieler. Ist halt schwer.
Ich meine, das war auch wieder so eine Szene, wo eben Jamal nach innen zieht, deswegen ist Navas frei, deswegen kann dann Olmo reinkommen. Saliba vielleicht auch mit der ersten unsauberen Klärungsaktion dieser EM für ihn. Mhm. Also er klärt ja auf Olmo, war nicht ganz einfach. Aber das, was Olmo macht.
Das war der Kopfball.
War der Kopfball. Mhm. Olmo nimmt ihn ja dann mit dem ersten Kontakt Volley an, mit dem zweiten bringt er sich in Schussposition, mit dem dritten schießt er und dann wird er abgefälscht von Koundé. Also muss man ja auch sagen, bei allem, was man zu Recht an Frankreich kritisieren kann, defensiv, also da lagen sie ja dann zum ersten Mal zurück in diesem Turnier, aber beide Tore halt auch offensive Extraklasse der Spanier. Sehr, sehr gut im Individuellen.
Definitiv, ja. Also beides klasse Spieler, die haben eine unglaubliche Ballbehandlung, eine unglaubliche Souveränität auch in ihren Aktionen. Also du hast nie das Gefühl, dass irgendjemand dem Dani Olmo den Ball wegnehmen könnte. Du hast immer den Eindruck, dass dieser Mensch ganz genau weiß, was er tut. Ich meine, klar, er ist Profi und alles, aber er macht das nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Er ist so, das, was man Profis immer abspricht, so dieses Maschinenhafte, das hat er manchmal. So dieses absolut Souveräne, dieses unglaublich, auf der einen Seite auch ein bisschen intuitive, aber er weiß ganz, in jeder Sekunde weiß er ganz genau, was er macht. Und dann ist halt irgendwann der Ball drin, ne?
Ja, und ich finde, man hat dem ganzen spanischen Team angemerkt, also es war ja nicht alles perfekt, das Gegenpressing zum Beispiel in der Anfangsphase, überhaupt nicht gut. Auch deshalb hat sich da Frankreich immer wieder gut befreien können. Auch dann in der zweiten Hälfte, über die wir ja gleich sprechen, finde ich auch, kann man einiges an Spanien kritisieren. Ich meine, klar, die haben nur einen Schuss abgegeben in der zweiten Hälfte, das war schon sehr passiv. Aber was du eben den vorderen vier, also Williams, Olmo, Morata und Yamal anmerkst, ist diese unglaubliche Freude daran, in Räume reinzugehen, aus Räumen rauszugehen. Die sind wie Inneneinrichter. Und Olmo tut es besonders gut, dass er das bei Spanien eben so weit vorne machen darf. Dass es nicht quasi die Frage ist, hole ich mir als Sechser den Ball und gehe dann auf die Acht, sondern die Frage ist, gehe ich mal vorne auf die Neun oder halt auf jeden Fall in die vorderste Reihe und lasse ich mich dann wieder zurückfallen. Und da waren sie halt unheimlich fluide. Auch Morata hat halt wieder seine klassischen Morata-Dinge gemacht, indem er auch sehr weit zurückgekommen ist. Und es hat fast den Eindruck, als wäre Frankreich darauf nicht ganz vorbereitet. Und da jetzt hier der erste französische Spieler kommt.
Ah, siehst du ihn schon? Ich sehe ihn nicht.
Ja, es steht bei den Kollegen, da wo wir nur nicht zuhören dürfen, weil wir zum Pöbel der schreibenden Sumpf gehören oder halt Podcasts sind ja sowieso
versagend.
Nicht. Das ist eigentlich eh ein Wunder, dass ich hier bin. Würde ich sagen, machen wir hier eine kurze Pause.
Alles klar.
Kurzer Schnitt, für euch hoffentlich kaum zu hören. Antoine Griezmann hat gesprochen. Was hat er gesagt?
Er hat gesagt, dass er selber die Entscheidung, dass er also auf der Bank bleiben musste, nicht nachvollziehen konnte, beziehungsweise nicht verstehen konnte. Das ist ein Stück weit auch, was er sagen muss, wahrscheinlich ein Mann seiner Bedeutung, der so ein bisschen der Lieblingsschüler von Didier Deschamps ist. Es ging dann ein bisschen auch um seine Leistung, um die Energiereserven sollte es nicht gehen, sagte er, aber da hat es dann schon, das war auch ein Punkt, an dem es gehabert hat, zumindest fand ich das. Natürlich bringt er es jetzt nicht als Argument, aber genau, zu seiner Zukunft hat er sich jetzt nicht geäußert. Was auch klar ist, es gibt schon die Spekulationen, dass er aufhört. In 2 Jahren ist er 35 bei der WM. Aber ja, es steht ein bisschen dem entgegen, dass Deschamps eben auf ihn setzt, aber ihn eben jetzt auf zweimal auf die Bank gesetzt hat während dieser Euro, weil er einfach nicht die Leistung gezeigt hat, die er imstande ist zu zeigen. Und genau, da muss man schauen, wie es jetzt weitergeht mit ihm. Ist trotzdem ein wichtiger Spieler. Mal sehen.
Aber wie würdest du es bewerten? Weil du hast ja Rabiot schon kritisiert und man kann ja auch festhalten, zweite Hälfte, bei der waren wir jetzt ja gerade, mit Griezmann, es wurde deutlich besser.
Ja, stimmt, fand ich auch. Ich würde es nicht nur an Griezmann festmachen, aber auch an ihm. Er hat jetzt nicht die Wahnsinnsaktion gehabt, aber er hat einfach diese Präsenz gezeigt, die dann schon wichtig ist. Ein Führungsspieler, der auf dem Platz ist, der auch mehr Meter gemacht hat als Abiot, hatte ich auch den Eindruck. Dann am Ende noch die Kopfballchance, glaube ich. Und auch Camavinga, der gekommen ist. Also es waren schon zwei Faktoren, die es besser gemacht haben. Den Zugriff im Mittelfeld, die es den Franzosen ermöglicht hat, mehr Zugriff im Mittelfeld zu haben. Aber die Spanier haben auch ganz anders gespielt als in der ersten Hälfte. Also es lag nicht nur an den Franzosen, es lag auch daran, dass die Spanier einfach, ja, ich würde mal sagen, ein, zwei Gänge zurückgeschaltet haben.
Ja, insgesamt nur ein Schuss in der zweiten Hälfte.
Genau.
Sollen wir nochmal unterbrechen, dass du da hingehen kannst? Ich sehe gar nicht, wer da steht, aber steht wieder jemand?
Nee, das ist Griezmann, war beim TV noch.
Ach so, ja. Nochmal. Genau. Er konnte gar nicht oft genug sagen, dass er am liebsten gespielt hätte.
Bock hat,
da wären wir auch nicht drauf gekommen. Gott sei Dank hat er uns das nochmal gesagt. Ja, wie würdest du denn jetzt dann über die zweite Hälfte denken? Wenn man sich die Chancen anguckt, die Spanien hatte, muss man schon sagen, im Grunde waren es drei. Das eine war der Kopfball von Fabian, der ging drüber. Da hat er Meunier auf der anderen Seite quasi eine fast identische Chance verwandelt. Dann die zwei Schüsse, die drin waren. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, die ganze zweite Hälfte kein Schuss von Spanien. Und Frankreich hatte ja einzelne Chancen. Die größte vielleicht mit Hernandez, der mit rechts freistehend aus 16 Metern
ja
zeigt, warum er Linksfuß ist.
Ich fand es noch fast eine größere Chance. Kylian Mbappé.
Kurze Pause? Gut, ja, auf jeden Fall Pause. Tja, wenn Kylian Mbappé kommt, dann muss
dann
man stürzen,
wir,
oder?
Ja.
Da warst du aber nicht der Einzige. Die einzigen, ich würde sagen, so 8 spanische Journalistinnen und Journalisten, die waren völlig unbeeindruckt. Die
haben dabei hat er auch Fragen auf Spanisch beantwortet, und zwar in einem Spanisch, das wirklich sehr gut ist. Das hat er wohl bei der Südamerika-Fraktion bei PSG gelernt. Hat auch so ein bisschen diesen südamerikanischen Touch, seine Aussprache. Also sie hätten durchaus das hören können, die Spanier hier.
Und was haben sie verpasst? Was hat er gesprochen?
Er hat recht lapidar eigentlich, also wie er halt immer ist eigentlich. Also er, also im Hintergrund ist er dann immer die, oder oftmals so ein bisschen der Diva, wähnt sich ein bisschen so über allen, auch über den Club, nicht aber über der Nationalmannschaft. Und da hat er jetzt teilweise recht lapidare Antworten gegeben.
Ich habe Travail rausgehört, also er möchte wohl härter an sich arbeiten.
Travail hat er ganz oft gesagt. Man muss arbeiten, man muss an sich vor allem arbeiten. Und er hat jetzt gesagt, ja, mal ist man gut, mal ist man schlecht. Ich war halt heute schlecht. Also es ist eine selbstkritische Einschätzung.
Würdest du da zustimmen? Gerade als wir unterbrochen wurden von ihm, wolltest du mir, glaube ich, widersprechen, als ich gesagt habe, die größte Chance war Hernandez.
Ja.
Welche Chance fandst du die von Mbappé größer?
Die fand ich deutlich größer. Ich fand sie größer, und zwar deshalb, weil er hatte den Ball auf dem richtigen Fuß.
Es war sein Move eigentlich.
Genau das, was er eigentlich immer macht. Ja. Er hat in die Mitte gezogen, hatte freie Sicht aufs Tor und schießt den drüber. Wie einer, der nicht auf dem besten Weg ist, Weltfußballer zu werden. Das fand ich wirklich, also das war ja spät war es, oder? Also
85 Minuten. Minute,
das also das war natürlich dann die Chance. Ne? Das war genau die muss er mindestens aufs Tor bringen, und er haut ihn halt in die Sterne. Das war für mich die größte Chance. Ja, man kann natürlich drüber streiten. Ich fand halt, vor allem wegen seiner Qualität war das eine, also weil er den normalerweise, macht er den lang, macht er den kurz, ist ja völlig egal, weil er kann beides. Mhm. Und der hat so einen ansatzlosen Schuss eigentlich, dass es vielleicht zu einfach war. Ich weiß es nicht, wie man einen Schuss auf dem Niveau eigentlich so setzen kann.
Ja, naja gut, passiert halt. Ist halt EM-Halbfinale, 85. Minute. Ne? Also wir zwei würden da nicht mehr den Weg aufs Feld finden, anders als der Flitzer, der es da hingekriegt hat. Aber wie sehr hat dieses Ergebnis auch mit der Rolle von Mbappé zu tun? Also zum einen mit der Leistung, aber auch mit der Rolle, weil er hat ja wieder eher auf dem Flügel begonnen. In der zweiten Hälfte war er aber dann noch deutlich breiter gestanden. Da hat Frankreich ein bisschen anders gepresst. Ich fand, es gab eine klare Zuordnung auf dem Flügel. Und dann hinten raus hat er wieder im Zentrum gespielt. Gab es einen Bereich, wo er dir besonders gut oder besser gefallen hat?
Ja, er hat mir schon besser auf dem Flügel gefallen. Also insgesamt hat er mir nicht besonders gut gefallen, aber besser noch auf dem Flügel. Das ist nun mal seine Paradeposition. Er hat erst in dieser Saison wirklich diese 9 auch akzeptiert, die er zwischendrin gespielt hat. Genau, du hast es gerade gesagt. Als Giroud dann gekommen ist, ist er wieder ein bisschen rausgerückt. Aber so zwischen der 60. als Barcola dann links rausgegangen ist und er ins Zentrum gerückt ist, und der, ich glaube, wann ist Giroud gekommen? Ende 70. Ja. Sowas. Da hat er dann auf der 9 gespielt. Und ja, er ist keiner, der wirklich viel Defensivarbeit verrichten will. Diese Freiheit hat er von Deschamps auch vor dem Turnier bekommen. Dann war es auch immer die Frage, wo soll er denn spielen? Wo will er denn spielen? Wollen tut er natürlich immer auf links spielen. Also es ist nun mal seine Paradeposition. Und selbst wenn er oft das Gleiche macht, also diesen Übersteiger und dann nach rechts in die Mitte ziehen, selbst dann kommen halt Verteidiger wie Cucurella dann, nicht Cucurella, wer war auf rechts?
Navas, und dann später war es, dann wurde doch gewechselt.
Genau, also der Rechtsverteidiger jedenfalls, der...
Ja.
Hat dann auch nicht...
Vivien immer. Natürlich, Entschuldigung.
Genau, Vivien, er ist auch dann eingewechselt worden. Ne?
Genau, der wurde dann eingewechselt. Ja.
Genau, also die haben dann trotzdem die Nachsicht, obwohl sie im Grunde wissen, was er macht, was er gerne macht und was er dann noch immer wieder...
Die Kollegen mit ihren Rucksäcken, haben jetzt nur die YouTube-Hörerinnen und Hörer verstehen können oder die Zusehenden. Ja, und wie würdest du jetzt dann insgesamt die zweite Hälfte bewerten? Weil es stimmt ja auch, dass Spanien nur einen Schuss hatte. Du hast vorhin schon gesagt, Spanien hat auch anders gespielt. Irgendwie ein 2:2 hätte einen auch nicht komplett überrascht, muss ich sagen.
Ja, Ja, würde ich nur halb zustimmen. Also ich finde, Spanien hat so diese, das ist alles nur ein Gefühl, was ich jetzt beschreibe, aber bei Spanien hat man immer das Gefühl, dass sie treffen können, egal wann. Ganz stark hatte ich es, als Georgien gegen sie gespielt hat, das 1-0 gemacht hat durch ein relativ glückliches Tor, weil es war ja, glaube ich, auch ein Eigentor. Mhm. Und Spanien dann überhaupt gar keinen Zweifel daran gelassen hat, dass die irgendwann treffen werden, völlig egal, wer jetzt gerade das Momentum auf seiner Seite hat, wer gerade ein glückliches Tor gemacht hat, wer gerade vielleicht auch in einem totalen Flow ist, wer auch ein bisschen die Euphorie, so das Feuer mehr gespürt hat, das war völlig egal. Und Spanien hatte diese Anlage immer, dass sie, oder meiner Ansicht nach, dass sie immer treffen können. Frankreich hatte das, finde ich, in der zweiten Hälfte teilweise, dass sie schon mal einen Lucky Punch setzen können, aber ich fand nicht, dass sie das mit der gleichen Konsequenz oder der gleichen Härte durchziehen konnten wie die Spanier und haben es dann ja am Ende auch nicht gemacht.
Ja, aber Stichwort Konsequenz, hat dich das nicht auch verwundert, dass wie fast schon leblos Spanien seine offensiven Umschaltmomente ausgespielt hat? Also da gab es ja keinen Konter mehr in hohem Tempo in der zweiten Hälfte.
Nee, war aber auch genau deswegen, was ich gerade gesagt habe, was dann auch nicht so nötig, weil sie nicht dieses absolute Feuer von den Franzosen bekommen haben, dass sie vielleicht irgendwann jetzt ins Schwimmen kommen könnten. Ich hatte, also diesen Eindruck hatten sie dann offenbar auch, dass sie eben nicht diese Angst verspürt haben, boah, die treffen jetzt irgendwann noch, die machen jetzt noch irgendwann das Tor. Das kam eben nicht auf. Und dann sind sie halt auch Profis, die so ein Spiel so einschätzen können, dass sie dann auch offenbar ja auch auf ein Finale schauen, weil sie hätten dann noch, ich glaube, sie hatten am Ende hatten sie einen Konter, glaube ich, oder habe ich das?
Ja, genau. Einmal hatte Jamal noch eine Schusschance,
genau,
das hätte auch ein Tor werden können. Das war der eine Schuss der zweiten Hälfte.
Ja, richtig, genau. Also sie hätten sie dann angezogen, dann hätten sie es halt doch gemacht. Und aber sie mussten eben nicht. Und deswegen war es, finde ich, eher professionell als enttäuschend, aber das ist mein Eindruck von der Tribüne ganz frisch nach dem Spiel. Also.
Ja gut, klar. Ich meine, es war ja auch, wenn man ehrlich ist, nicht so viel los. Also weil auch die Art und Weise, wie Spanien sich Chancen herausgespielt hat, hatte halt viel mit individueller Klasse zu tun und eben mit diesem Positionsspiel, was sie einfach sehr, sehr gut machen. Und die Art und Weise, wie sich aber Frankreich Chancen herausgespielt hat, war dann jenseits von Mbappé gewinnt mal ein Dribbling oder Dembélé setzt sich mal auf den Flügel durch, da hatte er ja in der ersten Hälfte ganz gute Aktionen, waren es halt... Oder Barcola, genau. Waren es aber halt auch wahnsinnig viele Flanken, die, also 21 Flanken aus dem laufenden Spiel. Und ich glaube, man hätte Laporte und Lenormand keinen größeren Gefallen tun können. Also.
Richtig. Obwohl ja natürlich das 1-0 durch eine Flanke gefallen ist. Aber die Flanken von Dembélé oder Hereingaben waren es ja, es waren ja teilweise auch flache Hereingaben. Also die haben sie ja locker wegverteidigt teilweise. Also, das war schon. Der Bachola hat es dann ein bisschen anders gemacht. Der ist ja bis zur Grundlinie dann oft und hat es dann, also hat auch nichts gebracht, ne? Aber der hat nochmal ein bisschen so einen Schwung reingebracht. Er ist ein bisschen tiefer gegangen als Dembélé. Er hat sich ein bisschen mehr in den Strafraum noch getraut. Und das fand ich dann gefährlicher. Aber ja, du hast recht. Also das haben sie wegverteilt wie nix. Und selbst ein Giroud, der eigentlich eine unglaubliche Präsenz im Strafraum hat mit seiner Größe, mit seinem Körper, hat dann am Ende auch keine Kopfballchance mehr gehabt. Also ich glaube, der hat ja vielleicht zweimal den Ball berührt, oder?
Ja, vor allem dann kamen ja die Flanken gar nicht mehr auf Giroud. Also das war das Komische. Er hat gespielt und sie haben immer über ihn hinweg geflankt.
Ja, genau. Ja.
Also insgesamt, glaube ich, kann man sagen, es war ein enges Halbfinale. Es hätte noch zugunsten Frankreichs kippen können, wenn man in die Verlängerung gekommen wäre. Insgesamt muss man ja aber sagen, dass es ein irritierendes Turnier war. Also, wir haben ja jetzt quasi das erste Tor aus dem laufenden Spiel herausgesehen, jetzt hier im Halbfinale.
Und dann just von Colomboani.
Wir haben sehr pragmatischen Fußball gesehen, der zwar erfolgreich war, aber auch nicht unbedingt schön. Welches Fazit würdest du denn jetzt für das Turnier aus französischer Sicht ziehen?
Total enttäuschend eigentlich, total enttäuschend. Also, es ist ein Halbfinale. Sie sind immerhin ins Halbfinale gekommen und gegen Spanien darfst du mal verlieren. Mhm. Aber im Grunde, die Art und Weise wurde ja dadurch gerechtfertigt, bislang auch explizit von Deschamps, der gesagt hat, ich bin nun mal ein Pragmatiker, ich bin ein defensiv denkender Trainer. Die Art und Weise wurde dadurch gerechtfertigt, dass sie eben immer weitergekommen sind, dass sie ihre Spiele dann am Ende doch souverän runtergespielt haben und dann halt auch im Portugal, gegen Portugal im Elfmeterschießen gewonnen haben. Und jetzt am Ende, da wo es dann drauf ankommt, wo genau diese Stärke, die die Franzosen eigentlich haben, diese individuelle Klasse, wo sie sich dann ein bisschen auch zu sehr auf Mbappé verlassen, wenn die zum Tragen kommen muss, ja, dann kommt sie halt nicht. Und da genau in den Momenten muss sie halt aber eigentlich kommen. Genau da unterscheidet sich dann der Weltklasse-Spieler vom guten Spieler. Und deshalb finde ich es enttäuschend, weil genau dieser Moment, den man eigentlich immer erwartet hat, dass er kommt, ist dann eben nicht gekommen. Mhm. Selbst dann, wenn es drauf ankam. Zuvor kam es nicht drauf an, deswegen war es okay, sie sind weitergekommen. Und heute eben nicht. Und deswegen, sie wären gerne, er hat es gerade gesagt auch, Kylian Mbappé, sie wären natürlich gerne ins Finale gekommen, freilich, wer will das nicht. Aber ich glaube, für die Erwartungshaltung in Frankreich ist es
eine Enttäuschung.
Es ist eine Enttäuschung, ja. Ich glaube schon.
Glaubst du, das wird Konsequenzen für Deschamps haben? Generell, wo steht jetzt dieses Team? Gibt ja doch ein paar alte Recken, zum Teil zurückgekehrt, Conte und so weiter.
Um die Mannschaft an sich braucht man sich gar keine Gedanken machen. Da sind ganz viele Talente, die nachrücken. Deschamps, also man munkelt es immer ein bisschen so, dass die dann ja eigentlich nur auf seine Chance wartet, bis Deschamps dann endlich in Anführungszeichen zurückkehrt. Deschamps ist weiterhin unglaublich respektiert in Frankreich. Er ist lange im Amt, hat Titel gewonnen, hat die Mannschaft trotz dieser Titel auch immer wieder nochmal weiterentwickelt, hat ihr einen neuen Touch gegeben. Das ist alles beeindruckend. Deschamps ist ein absoluter Weltklasse-Trainer. Und doch würde ich es jetzt nicht ausschließen. Also ich glaube, DWM würde wahrscheinlich mitnehmen, aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen, dass er sagt, ja, komm. Ich halte es für ein bisschen unwahrscheinlich, aber es könnte sein, also jetzt nach einem Halbfinale und dann Zinedine Zidane, der immerhin auch, glaube ich, schon 50 ist jetzt, oder wird er 50 oder sowas, so um den Dreh rum, der wartet halt auf seine Chance. Also ich glaube, ein Nachfolger stünde bereit, der durchaus eine Reputation hat, Und der seine Qualitäten auch als Trainer schon nachgewiesen hat und der natürlich diese Mannschaft kennt wie Deschamps. Deschamps war damals 98 dabei, Zidane ebenfalls und hätte ein bisschen eine ähnliche Geschichte dann.
Ja, ich finde im direkten Vergleich, also man muss vorsichtig sein, dass man nicht alles nur vom Ergebnis her argumentiert, aber wenn du Spaniens Turnierverlauf mit dem von Frankreich vergleichst, dann siehst du ein Team, das ist schon sehr, sehr gut in dieses Turnier gestartet und ist aber dann auf einem gleichbleibenden Niveau eigentlich noch besser geworden und konnte dann sogar den Ausfall von Petri jetzt verschmerzen. Ja. Während man bei Frankreich eben immer das Gefühl hatte,
Und der Rechtsverteidiger.
Carvajal, der jetzt heute spielen konnte. Genau. Gut, und bei Frankreich hatte man dagegen immer das Gefühl oder den Eindruck, die zeigen noch gar nicht, was drin wäre und dementsprechend konnten dann gewisse Abläufe auch gar nicht besser werden. Wir hatten in jedem Spiel eigentlich so ein, zwei Franzosen, die überzeugt haben. Also im ersten Spiel waren alle begeistert von der Form von Kanté zum Beispiel. Mhm. Wir hatten das typische Tchouaméni-Spiel, wo er reinkommt und einfach alles beruhigt. Und du hattest natürlich auch viel Konzentration auf Mbappé und aber auch auf die Verteidigung. Also Saliba und Upamecano haben ja auch tolles Turnier in Teilen gespielt, wurden nicht so toll herausgefordert, deswegen sind sie vielleicht nicht so auffällig gewesen. Aber ich glaube, das war einfach jetzt im direkten Vergleich der Unterschied. Spanien ist ein Team, was in diesem Turnier sogar noch besser geworden ist, obwohl sie so stark im Niveau reingekommen sind. Und Frankreich war bis zuletzt auch in diesem Halbfinale davon abhängig, dass Einzelaktionen funktionieren.
Ja, genau. Du hast es eigentlich perfekt zusammengefasst. Und vor allem hast du die große Qualität der Franzosen jetzt hervorgehoben. Die Abwehr. Saliba hat ein Wahnsinnsturnier gespielt, meiner Ansicht nach. Also war heute auch eigentlich sehr stark, wirklich in vielen Aktionen schneller im Kopf, vor dem spanischen Offensivspieler dann dran. Der hat es wirklich gut gemacht. Upamecano war heute, finde ich, etwas weniger überzeugend. Aber das lag jetzt nicht daran, dass er irgendeinen groben Fehler gemacht hätte. Aber insgesamt definitiv ganz starke Abwehr, aber halt offensiv hat es dann einfach gefehlt. Und wie gesagt, ich glaube, das lag dann auch ein bisschen daran, dass sie sich natürlich auch auf der Qualität eines Mbappé so ein bisschen darauf verlassen.
Ja, heute gab es auch so die Momente, wo sie ein bisschen so sehr gesucht haben, wo es so einfach dann zu verteidigen war für Spanien.
Genau.
Ich meine, über Spanien müssen wir jetzt nicht noch mehr Worte verlieren, weil die werden wir nochmal im Finale sehen. Da werden die nochmal ausführlich gelobhudelt werden hier im Rasenfunk. Ich glaube, ein kurzes Wort muss man noch formulieren. Wie stehst du zum Thema Pfiffe gegen Cucurella?
Ich fand es uferlos, wirklich. Also wir sind hier Gastgeber, wir sind zwar auch Viertelfinalverlierer, aber dann in dem Fall sehr schlechte. Und da einen Jungen auszupfeifen, der außerdem in dem Interview auch sehr bescheiden war und halt gesagt hat, ja, wenn es der Schiri sagt, dann ist es, dann hat es der Schiri gesagt. Er hat jetzt mit keinem Ton erwähnt, er hätte ja auch sagen können, ja, in meinen Augen war das keine Hand, nicht die Regel, was auch immer, er hätte alles sagen können. Aber ich finde, er hat sehr bescheiden reagiert, als er darauf angesprochen wurde. Und wir hocken uns dahin in dem Halbfinale und pfeifen den von der ersten bis zur letzten Minute aus, also in einer Konsequenz. Ich fand's beschämend. Also, ja. Man hat gesehen, wie viel Frust da in den Deutschen natürlich auch ist, aber wir sind Gastgeber und wir waren in diesem Fall einfach schlechte Gastgeber. Ich fand's wirklich sehr schade.
Die Welt zu Gast bei schlechten Verlierern, ja.
In dem Fall schon, ja. Also,
vor allem, er kann ja gar nichts dafür.
Er kann auch gar nichts dafür, das ist das Nächste. Ich habe so viele tolle Fanfeste erlebt, auch von der deutschen Seite. Aber habe jetzt letztens auch mit einem Türken gesprochen, der auch gesagt hat, boah, ein bisschen eine Feindseligkeit spüre ich schon manchmal, wenn wir feiern. Mhm. Und das ist einfach unverständlich. Und es nervt mich ehrlich gesagt auch, weil es war auch eine Chance zu zeigen, dass wir, dass gerade in solchen politischen Zeiten, es wäre eine Chance gewesen zu zeigen, dass wir offen und tolerant sind und dass wir auch verlieren können, wenn es mal nicht so läuft. Aber haben wir ein bisschen die Chance verpasst, ne?
Ja, ich hatte vor allem immer die Hoffnung, dass es irgendwann im Laufe des Spiels besser wird, weil in der Halbzeit die Menschen vielleicht nochmal drüber nachdenken und sagen, ah, eigentlich kann er auch gar nichts dafür und es ist ja irgendwie auch seltsam, hier jemandem sein Halbfinale zu zerpfeifen. Ich meine, dieser Junge hat nichts getan. Er hat im falschen Moment die Hand draußen gehalten und der Schiedsrichter hat nicht gepfiffen. Aber leider ging es das ganze Spiel über. Das war definitiv nicht der Moment dieses Spiels. Aber lass mal dann zu unseren Awards kommen.
Ja.
Lass mal mit dem Moment des Spiels dann direkt beginnen. Welcher Moment war das für dich?
Ich würde sagen, dass das der Zweikampf Olmo gegen Rabiot war, weil es auch ein bisschen das symbolisiert, was ich am Anfang gesagt habe, und zwar, dass die Spanier im Mittelfeld so deutlich überlegen waren. Und das hat sich in dieser Aktion dann gezeigt, weil Olmo sich da durchgesetzt hat gegen Rabiot und den er auch stehen hat lassen wie ein Schuljunge. Ne? Also er hat ihn ja aussehen lassen wie einen völligen Anfänger. Und das war dann so ein bisschen, wenn man es als Blaupause für das Spiel sieht, dass die im Mittelfeld nicht den Zugriff gehabt haben und dann ein Olmo, der es wirklich auch stark gemacht hat, insgesamt nicht nur in dieser Aktion, aber die zeigt so ein bisschen die Kräfteverhältnisse im Mittelfeld und dann im Endeffekt auch im Spiel. Deswegen würde ich das zu meinem Moment jetzt eigentlich wählen.
Also fast zu meinem Moment des Spiels wäre gerade hier dieser spanische Mitarbeiter geworden, der gerade das Sponsorenbier hier gerade Richtung Bus trägt. Leider ist es nur das Sponsorenbier, muss man sagen. Mensch, er ist in einer Stadt, in der es so leckeres Bier gibt und er muss das mit dem großen B trinken. Mein Moment des Spiels ist dann langweiliger, aber ich glaube, dieses Tor von Yamin Lamal, das werden wir noch ganz oft sehen. Ich glaube, das wird so auch ein ganz wichtiger Punkt in seiner Karriere sein, die hoffentlich noch sehr lange und sehr erfolgreich sein wird, weil ihm guckt man wirklich gerne beim Spielen zu.
Sehr.
Also das war definitiv ein toller Moment. Vielleicht leite ich damit schon über zu deinem MVP. Ich weiß es nicht. Wer ist dein MVP dieses Spiels?
Ja, tatsächlich dann... Ich hätte Rodri gesagt eher.
Ja.
Aber also Yamal, natürlich macht das Weltklasse, natürlich ist es das entscheidende Tor. Also hätte man genauso gut ihn wählen können. Aber Rodri hat nochmal so ein bisschen eine Zielstrebigkeit, eine Zweikampfstärke, eine absolute Ruhe in dieses Spiel gebracht. Natürlich auch bedingt durch die Schwäche der Franzosen und die Stärke seiner Mitspieler. Aber ich finde, Rodri war für mich more valuable noch als Yamal, weil er dem Spiel total seinen Stempel aufgedrückt hat, total dominant war, in keiner Sekunde auch irgendeinen Zweifel an seiner Rolle gelassen hat, in seiner Rolle als Anführer im Mittelfeld. der die Bälle erobert, der Zweikämpfe gewinnt, der den Ball nach vorne treibt, der kaum Bälle verliert. Ja, deswegen hier würde ich Rodri nennen.
Ja, Rodri, sehr gute Wahl. Da ist mir auch aufgefallen, Frankreich hat ja versucht, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Mhm. Aber Rodri, das ist dem halt völlig egal. Der läuft dem Deckungsschatten quasi weg. Richtig. Und dann ist er auf dem rechten Flügel. Und weil aber alle anderen wissen, naja, das kann halt passieren, wenn er weggedeckt wird, gibt es dann trotzdem keine Lücken im Zentrum. Also das hat Spanien sehr gut gemacht. Dann nehme ich Dani Olmo. Ich finde auch die Art und Weise, wie Dani Olmo in dieses Turnier jetzt quasi fest in die Startelf reingekommen ist. Er ist auch, also ich habe viel Leipzig ja gesehen, 32 Spiele in der letzten Bundesliga-Saison, und man konnte natürlich schon sehen, welche Qualität er hat. Aber ich finde, hier in diesem spanischen Team kommt sie nochmal viel besser zu tragen. Also eigentlich müsste man ihm wünschen, dass er bei einem Team spielen darf, das eben einen solchen Fußball spielt.
Ich habe es dir heute überlegt, wo will er denn hinwechseln? Also wenn er zu Real geht, dann wäre das passend, finde ich. Also ich habe es dir heute gerade...
Ja, oder Barca halt. Das
ja, oder Barca. Also es sind beides Vereine, wo er definitiv Stamm spielen kann.
Mhm. Also irgendwas Passgetriebenes. Ehrlich gesagt, beim VfB Stuttgart würde er ja auch super spielen. Und ich meine, dann wäre er in zwei Jahren in Dortmund. Das wäre und dann, gut, dann muss man halt schauen, wie es dann weitergeht. Also Dani Olmo, mein MVP. Und jetzt dann noch unsere Unsung Heroes. Leg mal gerne vor.
Unsung Hero, ja, ich bin ein bisschen geschwankt zwischen Mike Maignan und William Saliba. Ja. Also ich nehme jetzt auch deshalb einen Franzosen, weil ich da einfach mehr drin bin. Aber Unsung auch deshalb, weil sie natürlich verloren haben. Deswegen Mike Maignan hat seine gute Leistung gebracht, hat einmal einen starken Neuer-Moment gehabt, aber dann doch William Saliba, der wirklich eine gute Abwehrleistung gezeigt hat, vor dem Turnier, der wurde oft kritisiert für seine Leistungen im Nationaldress. Der hat eine klasse Saison bei Arsenal gespielt zuvor, in Marseille auch immer Stammspieler und sehr wichtig. Und trotzdem, im Nationalteam hat es immer nicht so geklappt. Das war mal Konaté, war dann mal sein Konkurrent, der Ex-Leipziger, der mit Upamecano ein starkes Duo gebildet hat. Aber jetzt hat er sich dann ins Team reingekämpft, hatte noch einen kleinen Wackler im ersten Spiel, erinnere ich mich noch, und auch ein paar Fehlpässe, aber der hat sich ins Turnier gebissen, hat eine absolute Souveränität gezeigt, im Kopf richtig schnell, auch mit dem Kopf, also irgendwie die Spezialität von Upamecano da zwischen zu hauen, immer mit im Defensivkopfball, aber das hat auch der Saliba sehr gut gelöst, mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Übersicht, mit seiner mit seiner Ruhe dann auch. Also er hat eine Ruhe ausgestrahlt, fand ich, wenn man sich ein bisschen umgehört hat, die man ihm nicht zugetraut hat in Frankreich. Und das dann aber so zu beweisen in so einem Turnier, fand ich ganz stark.
Ja.
Deswegen mein Unsung Hero, William Saliba.
Sehr gute Wahl. Dann nehme ich einen Spanier, ich nehme Fabian Ruiz. Eigentlich Wahnsinn, dass wir so wenig über ihn gesprochen haben, weil ich muss wirklich sagen, ich habe Probleme gehabt mit der Ausführung des Plans Deutschland gegen Spanien, aber du hast wirklich gesehen, warum dieser Plan genommen wurde. Warum stellt man einen Spieler, in dem Fall halt dann Emre Can, auf Fabian Ruiz ab? Auch in diesem Spiel hast du es gesehen, hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, war aber halt an den entscheidenden Aktionen kaum beteiligt. Einmal hat er so einen Querpass von Yamin Lamal bekommen und konnte dann aus 16 Metern schießen. Der wurde dann abgefälscht zur Ecke. Ich glaube, der wäre sehr gefährlich geworden. Aber ja, mein Unsung Hero. Unfassbarer Spieler, und den werden wir ja dann auch im Finale sehen.
Genau.
Michi, dich werden wir leider nicht im Finale sehen. Es ist ein Jammer. Jetzt bin ich auch sauer.
Ja, tatsächlich. Also das hat doch dann doch ein bisschen mitgeschwungen. Also ich bin jetzt kein Fan dieser französischen Nationalmannschaft, aber wenn ich
die berufliche Biografie ist damit verknüpft.
Tatsache. Ich wäre tatsächlich gerne nach Berlin gefahren. Jetzt ist es eben nicht so. Dann schaue ich es mir da in der Redaktion an.
Ich danke dir sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, bevor hier die Kollegen jetzt mein Equipment komplett abbauen. Also Rücksichtnahme gibt es hier gerade nicht so. Vielen, vielen Dank.
Danke auch,
Michi Postel vom Kicker. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit und danke für euren Support. Auf rasenfunk.de/supportersclub erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Geht per PayPal, Kreditkarte und Banküberweisung. Unter der kiosk.rasenfunk.de könnt ihr uns noch den letzten Merch verkaufen. Bitte tut es. Morgen geht's noch weiter. Dann berichten wir hier über das zweite Halbfinale. Am Donnerstag erscheint ein Tribünengespräch auch mit EM-Bezug. Also abonniert alle 5 Feeds vom Rasenfunk. Bleibt uns gewogen, bleibt gesund und bis bald dann nicht mehr aus der Mixzone. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.